Ihr hört «Geschichten aus Aarau».
Der Podcast mit Aarauer Blick auf Geschichte. Willkommen, liebe Zuhörerinnen, einmal mehr bei «Geschichten aus Aarau». Wir sind der Manuel.
Und der Simon.
Und wir sind beides Historiker und erzählen uns Geschichten aus Aarau. Und Manuel, du hast diese Woche jetzt wieder eine Geschichte dran. Letzte Woche haben wir so ein bisschen mal ein Projekt versucht mit einem Podcast, wo man unterwegs hören kann, auf einem Spaziergang. Weil tatsächlich sonst, abgesehen von dem Ort, wo wir dort hingelaufen sind, an einem Oppidum in der Nähe von Aarau, nicht viel zu sehen ist. Ich hoffe, du hast etwas, wo vielleicht noch Zeugnisse in Aarau zu finden sind. Oder führst du uns heute ganz weit weg?
Ja, also ich habe schon mal so viel verraten, wie jeder Erfolg geht es heute natürlich um Aarau. Wir hören aber heute auch von einer Stadt in Kalifornien, von einem deutschen Kommunist, von einem Reiseverein aus Zofingen und von einem blutverschmierten Gedenkstein in Baselland. Wir kommen also auch heute wie schon so oft über die Stadtgrenze raus. Letztes Mal, wie du gesagt hast, sind wir so ein bisschen ins Roggenhausen zum Eppenberg spaziert. Ich nehme dich heute auf meine Joggingrunde mit. Keine Angst, du musst jetzt nicht mit mir joggen.
Ich hoffe, die Hörerinnen auch nicht und könnt dir einfach zuhören.
Genau, ihr könnt einfach zuhören, aber meine Joggingrunde, die geht eben ziemlich nahe dort vorbei. Ich glaube, ich habe das in der letzten Folge auch schon gesagt. Die geht so auf die Echolinde rauf und ich jogge dort so an einem Schild vorbei, wo Amerika draufsteht.
Wir reden in dem Fall über Emigration, wobei das Schild, das du ansprichst, glaube auch mehr Legende als Tatsache ist, oder?
Ja, ich habe mich oft gefragt, wieso es dort so ein Schild hat und du hast wahrscheinlich auch schon mal von dieser Geschichte gehört. Das Schild bezieht sich, so nehme ich an, auf ein Waldstück südlich von der Echolinde, wo ebenfalls Amerika heisst. Und wie du schon richtig gesagt hast, geht es in der heutigen Folge um Emigration, nämlich um die Migration von AarauerInnen nach Amerika. Und das Waldstück, wo Anfang des 19. Jahrhunderts gerodet wurde, ist, das soll so heissen, weil man mit dem Erlös vom Holz die Emigration von AarauerInnen nach Amerika finanziert hätte.
Ich habe das schon gehört, dass der Flurname gibt es noch nicht nur zu Aarau, sondern auch an anderen Orten. Und eben, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Erklärung, weil das teilweise auch wirklich gemacht worden ist. Aber eben, in Aarau ist es, glaube ich, mehr Legende als Tatsache.
Oder? Genau, es gibt keinen Quellenbeweis, wo belegen, dass das tatsächlich für die Finanzierung von EmigrantInnen genutzt worden ist. Wahrscheinlich hat man dort Nahrungsmittel angepflanzt gehabt. Was auch mit der Migration hätte zusammenhängen können, zu dem kommen wir später noch. Ich habe jetzt schon ein paar Mal das Wort Amerika ins Mund genommen. Ich werde noch oft von Amerika reden. Ich meine damit meistens das Gebiet der heutigen USA. Im 19. Jahrhundert war das noch nicht so ganz klar, was dort alles dazugehört hat. Ich werde, wenn ich den Begriff irgendwie muss spezifizieren muss, das dann an dieser Stelle auch machen.
Ich glaube, du meinst damit einfach, dass im 19. Jahrhundert die Westerschliessung vom Wilden Westen, in Anführungszeichen, wie man ja kennt, noch nicht stattgefunden hat oder erst im Gang war. Also, dass die europäischen Siedler und Siedlerinnen, also eben, wir reden ja aus europäischer Sicht, den Westen erschliessen, weil First Nation-Personen haben ja dort schon gewohnt.
Genau, ich habe jetzt einfach mal den Begriff USA noch nicht gesagt, weil wenn ich von den USA rede, denken die meisten wahrscheinlich so von den heutigen USA, wie die USA heute ist. Vielleicht kann ich dich gerade fragen, bist du schon mal in Amerika bzw. in den USA gewesen?
Einmal in New York bin ich gewesen, aber dann länger in Kanada. Mit Kollegen vom Osten bis in den Westen durchgereist, genau.
Ja, eben die meisten EuropäerInnen gehen heute wahrscheinlich auf Amerika, also auf Kanada, auf Mexiko, in die USA oder auch auf Südamerika zum Reisen, also nicht um dort permanent zu bleiben. Im 19. Jahrhundert hat das für viele Menschen anders ausgesehen. Die sind nämlich nach Übersee gezogen, um dort zu bleiben. Die Auswanderungen haben nicht nur einen Einfluss auf die Orte gehabt, wo die Menschen weggezogen sind, also jetzt in unserem Fall Aarau, sondern auch aufs Zielland. AuswandererInnen aus Europa haben sich zum Ziel gemacht, die in Anführungszeichen neue Welt zu entdecken und zu erschliessen. Dadurch sind neue Siedlungen entstanden, wie du am Anfang auch schon erwähnt hast, und haben die USA und auch andere Gebiete von Amerika prägt. Auf das weist oft auch das New in den Städtennamen oder in den Namen der Bundesstaaten hin. Also wahrscheinlich kennen alle New York oder irgendwie New Hampshire, New Jersey und so weiter. Also New, weil halt europäische SiedlerInnen diese Orte gegründet bzw. benannt haben. Simon, hast du gewusst, dass es auch mal ein New Aarau gegeben hat?
Das ist mir bekannt gewesen. Aber nur aus Zeitungsberichten, es hat ja an der Belzgasse eine Gedenktafel, die an einen Herr Dietsch erinnert, der auf Neu-Aarau oder beziehungsweise ausgewandert ist und, soviel ich weiss, in Missouri ein Neu-Aarau gegründet hat. Wo aber, so viel hat mir der Zeitungsartikel, wie ich ihn noch in Erinnerung habe, gesagt, nicht lange bestanden hat. Und auch heute ist das, glaube ich, nicht wirklich eine Siedlung geworden, sondern ein ziemlich unbebautes Land.
Genau, es scheint heute einfach ein Wiese, wo ein paar Kühe drauf weiden. Aber du kommst schon zum Kern von unserer Geschichte heute. Du hast schon den Andreas Dietsch erwähnt, der auf dieser Gedenktafel gedenkt wird. Und ich erzähle dir heute die Geschichte ein bisschen ausführlicher. Und wir werden aber auch noch über andere Themen rund um die Auswanderungen reden.
Ich nehme an, er war nicht der Einzige, der in den USA ist, aus Aarau, auch wenn er jetzt natürlich sehr prominent ist und über ihn natürlich wahrscheinlich auch schon verschiedentlich geschrieben.
Genau, er war nicht der Einzige, aber er war einer der wenigen, der etwas ganz Bestimmtes verfolgt hat, wo wir noch darauf zu sprechen kommen. Wir werden heute aber auch so Auswanderungen generell anschauen und darüber reden, wieso sind die Leute überhaupt aus Aarau ausgewandert zu dieser Zeit und wie tun wir uns heute daran erinnern. Du hast jetzt schon die Gedenktafeln angesprochen. Es gibt auch noch andere Sachen, die uns heute an die Auswanderung erinnern, auch eben zum Beispiel den Amerikaweg und das Schild, den Waldabschnitt bei der Echolinde. Zuerst mal zum Begriff Migration. Ich habe jetzt auch Migration und Emigration schon ein paar Mal gesagt. Migration bezeichnet Menschen, die langfristig ihren Lebensmittelpunkt versetzen. Also eben nicht einfach irgendwann herreisen und wieder zurückkommen. Wir reden oft auch von sogenannten Push- und Pull-Faktoren. Also Gründe, wo die Menschen von einem Ort wegscheuchen und Gründe, wo Leute an einem Ort hinziehend. Jetzt, wenn wir so an Aarau und Amerika vom 19. Jahrhundert denken, was würdest du so für Push- und Pull-Faktoren können aufzählen?
Ja, ich habe mich jetzt nie vertieft mit Migration als Phänomen so im Studium befasst, aber so viel sicher klar ist, ist, dass Aarau, so schön es vielleicht heute ist, Staatsleben, auch im 19. Jahrhundert, je nach Zeit, nicht immer gleich angenehm war. Und es gibt ja dann über das 19. Jahrhundert immer wieder, glaube ich, so ein bisschen Wellen, wo das stattfindet. Also wo es wirklich für gewisse Jahre ein grösseres Aufkommen gibt an Leuten, die gehen. Und das sind dann auch nicht immer die gleichen Faktoren gewesen, die sie gepusht haben. Ich nehme an, eins wird gewesen, möglicherweise im Zusammenhang mit Nahrungsmittelknappheit. Ich weiss nur, 1815 ist also das Jahr ohne Sommer gsi, wo es grosse Ernteausfälle und Hungersnöte und Hungertote gegeben hat. Und dann wahrscheinlich Mitte 19. Jahrhundert so ein bisschen Umstellung auf, von der Produktionsweise. Also, dass man von Heimarbeit immer mehr auf Fabrikarbeit umgestellt hat und dann in den Fabriken Maschinen zum Einsatz kommen, die dann dazu führt, dass wieder Leute arbeitslos werden und wieder teilweise in der Emigration das Glück suchen. Und dann haben wir ja auch schon geredet, so in den 1870er Jahren anfangs ist ja eine Wirtschaftskrise, die dann zu der Great Depression führt, wo ja unsere Zahnradbahnfirma eingegangen ist. Möglicherweise ist auch dann in dem Nachgang nochmal eine Migrationswelle gewesen, aber ich weiss nicht genau auf die Jahre, wann welche gewesen sind und was die jeweiligen Push-Faktoren gewesen sind. Mhm. Du kannst mir das vielleicht noch bestätigen oder ergänzen.
Ja, also ich kann auf jeden Fall alles bestätigen, was du jetzt aufgezählt hast. Der allergrößte Push-Faktor war die wirtschaftliche Not im ganzen 19. Jahrhundert. Wie du schon angesprochen hast, vor allem der Hunger und die Armut der Bevölkerung. Dazu gehört auch der Zusammenbruch vom Handwerk und der Heimarbeit mit dem Aufkommen der ersten Fabriken im Aargau. Wir haben ja in meiner letzten Folge über die Baumwollindustrie im 18. Jahrhundert geredet, wo ganz viele Leute auf dem Land in der Heimarbeit tätig sind und die Fabriken, die haben die Heimarbeit nach und nach aufgelöst, weil die Menschen in die Fabriken gezogen sind und dort die Produktion vor allem stattgefunden hat. Zugleich ist aber gerade die Baumwollindustrie im 19. Jahrhundert auch in eine starke Krise gekommen, weil in England die Fabriken einen riesen Vorsprung hatten mit dem technischen Fortschritt und im Aargau die Industrie halt ins Schwitzen gekommen ist aufgrund von dieser Konkurrenz. Dann haben wir als Push-Faktor auch noch eine allgemeine politische Unzufriedenheit. Das ist eher ein sekundärer Faktor, aber du hast es auch schon angesprochen, in Folge von dir, zum Beispiel in der Folge 4 über die politische Lage am Anfang des 19. Jahrhunderts, wir haben die Napoleonischen Kriege gehabt, den Zusammenbruch der Helvetik, der Beginn der Industrialisierung und so weiter. Das sind ganz viele Faktoren, die zu einer nicht nur wirtschaftlichen, sondern auch politischen Unzufriedenheit geführt haben. Und dann haben wir auch noch die Pull-Faktoren. Also das ist zum einen die Abenteuerlust. Das kann man sich aus heutiger Sicht wahrscheinlich gut vorstellen. Gerade weil wir auch noch so ein bisschen das Bild von diesen Abenteuersiedlern in den USA auch heute noch in unseren Köpfen haben. Am Anfang des 19. Jahrhunderts sind die Siedler und Siedlerinnen erstmals so in die Prärien vom mittleren Westen vordrungen, also über die Grenzen der ersten 13 Gründerstaaten raus und haben angefangen, immer weiter in Westen das Land zu erschliessen. Ich verwende jetzt bewusst noch den Begriff erschliessen, der auch ein bisschen verharmlosend kann sein. Wir werden später noch darauf zu sprechen kommen, was das alles beinhaltet hat. Das hat aber auch zu Reiseberichten geführt, die, ich nenne es jetzt Erschliessung, die auffallend optimistisch tönt haben, die natürlich auch kritisch rezipiert worden sind, aber die ein oder andere Menschen auch im Aargau dazu verleitet haben, eben sich von dieser Abenteuerlust anzustecken lassen. Es hat nicht nur so Reiseberichte gegeben, sondern auch regelrecht verlockende Verführungen von Schlepperorganisationen. Die kann man durchaus so nennen, auch wenn das in einem modernen Begriff ist. Es hat tatsächlich Leute gegeben, die ein Business gemacht haben, Menschen dazu zu verleiten, die Reise auf sich zu nehmen. Also die Emigration nach Übersee hat ja nicht nur die Schiffsreise beinhaltet, sondern man hätte ja auch zuerst mal an die Küste müssen kommen, wo man einen langen Weg auf sich müssen nehmen und auch, ja, die ein oder andere Mensch musste mit Geld zahlen für den Transport. Ja, aber für einige ZuhörerInnen mag das jetzt irgendwie ein bisschen eine verkehrte Welt sein, so wie ich das erzähle. Eben, ich rede hier von Schlepper, ich rede von Auswanderung und nicht von Einwanderung in die Schweiz bzw. in Aargau. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Schweiz bis ins 19. Jahrhundert oder bis Ende 19. Jahrhundert ein Auswanderungsland war. Lang war der Solddienst ein Grund für das, also über Jahrhunderte lang. Und der ist aber 1848 verboten worden, was natürlich auch dazu geführt hat, dass vielen Menschen ein Einkommen weggefallen ist. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sind über 300'000 SchweizerInnen ausgewandert. Auch aufgrund von den Faktoren, die ich vorher schon erklärt habe.
Und Pull-Faktoren sind wahrscheinlich auch mit Bevölkerungswachstum, dass es in den USA in dem Sinn auch wieder in Anführungszeichen unbenutztes und unbesetztes Land gibt, wo natürlich Leute gelebt haben, einfach nicht gleich in dem Sinn landwirtschaftlich teilweise kultiviert. Oder ich weiss nicht, wie weit der religiöse Faktor im 19. Jahrhundert noch eine grosse Rolle gespielt hat, vielleicht für gewisse sektiererische Gruppierungen, vielleicht, wo immer noch in den USA sind, aber ja, religiöse Verfolgungen wie am Anfang 17. 18. Jahrhundert ist wahrscheinlich nicht mehr so gegeben, dass das nötig gewesen wäre.
Mhm. Ja, man kann die Faktoren wahrscheinlich noch ausweiten. Das kommt natürlich eher auf die Region drauf an. Aber im Ersten Weltkrieg hat sich die Auswanderungskultur dann verändert. Der Aargau hat im 19. Jahrhundert drei grosse Auswanderungswellen erlebt. Du hast die auch schon angefangen zu zusammenfassen, wie du richtig gesagt hast.
Bin ich richtig gelegen?
Ja, du bist ziemlich richtig gelegen. Ja. Yes. Also die erste Welle war 1816 und 1817 gewesen. Du hast gesagt, es war schon 1815 das Jahr gewesen mit dem kurzen Sommer und der schlechten Ernte. Das war aufgrund von einem Vulkanausbruch in Indonesien gewesen.
Ist es 1815? Du hast jetzt gerade, wo du 1816 sagst, habe ich gedacht, vielleicht bin ich ein Jahr daneben.
Es war 1815 gewesen, genau. Okay, cool. Und die Folgen, also die Auswanderungsfolgen, sind dann ein Jahr später gewesen. Dort haben etwa 3000 Personen aufgrund von schlimmer Hungersnot wegen Missernte den Kanton verloren. Nachher die zweite Welle ist zwischen 1848 und 1855 gewesen, also Mitte vom Jahrhundert. Dort sind es ganze 8000 Personen gewesen. Das sind immerhin 4% von der Bevölkerung im Aargau gewesen. Das sind auch überdurchschnittlich viel im Schweizer Vergleich gewesen. Dort ist die Hauptursache ein Kartoffelfühlnis gewesen. Herdöpfel, das ist zu dieser Zeit so die klassische Nahrung der Armen gewesen. Eben, die Fabriken sind dort schon etablierter gewesen und all die ArbeiterInnen haben auch müssen etwas zu essen haben. Herdöpfel war das billigste Nahrungsmittel, das auch am einfachsten war zum Anpflanzen. Ab 1852 hat es dann sogar staatliches Reisegeld gegeben vom Kanton, um, blöd gesagt, die Armen loszuwerden. Also der Kanton hat auch nicht wollen, Armengeld zahlen und Leute jahrelang finanziell unterstützen und hat dann lieber Geld zahlt, um die Menschen einfach ins Ausland loszuwerden. Was im Ausland übrigens auch nicht so gut angekommen ist. Da gibt es auch Zeitungsberichte aus den USA, wo die Schweizer AuswandererInnen auch nicht so gern oder auch nicht so herzlich empfangen haben. Mhm. Ja, und die dritte Welle war dann nach 1880 gewesen. Die war für den Aargau nicht mehr so gross gewesen. Das waren etwa 4900 Personen gewesen. Die Industrie ist dann schon sehr kräftig gewachsen und vor allem in den Städten sind die Menschen darum weniger betroffen gewesen, weil viele in der Industrie eine Arbeit hatten. Mhm. Auch wenn die Leute in der Industrie auch nicht besonders von Reichtum geprägt waren. Auf jeden Fall 50% von allen ausgewanderten Personen sind über den Atlantik nach Amerika ausgewandert. Jetzt ist die Frage noch, wer ist überhaupt gereist? Das ist so kurz zusammenzufassen, indem ich sage, es sind nicht die Reichsten gewesen und nicht die Ärmsten. Die Reichsten, weil sie es nicht nötig hatten und nicht die Ärmsten, weil sich die nicht können leisten
konnten. Also trotz dem kantonalen Reisegeld?
Ja, also es war vor allem die Landbevölkerung, die ausgereist ist. Die, die in der Fabrik geschafft haben, die sind zwar arm gewesen, aber die hatten immerhin eine Arbeit gehabt. Mhm. Und gerade die Bauern und die Handwerker auf dem Land, die ja eben auch zum Beispiel von Heimarbeit abhängig waren, die plötzlich weggefallen ist, die haben keine Arbeit mehr gehabt und haben auch keinen Zugang gehabt zu den Fabriken.
Und dort ist natürlich auch das Versprechen in den USA, grosses Land für wenig Geld einmal können zu erwerben, mhm, und eigentlich im gleichen Sektor tätig zu bleiben, mhm, relativ gross. Oder?
Genau, und Handwerker und Bauern und Bäuerinnen sind durchaus auch gefragt gewesen, bei dem Aufbau von neuen Siedlungen in den USA. Natürlich je nach Handwerk. Die allermeisten Armutsbetroffenen haben sich aber die Reise nicht können leisten. So viel ist klar. Ja, konkret, also jetzt habe ich so ein bisschen nach Berufsgattungen gesagt, wer ist ausgereist. Bekannt sind aus Aarau zum Beispiel der Ferdinand Hassler, der bereits 1805 ausgewandert ist. Er war Beamter von der Helvetik und hat nach dem Zusammenbruch von der seine Stellung verloren und ist dann später Direktor vom Bureau of Weights and Measures in der US-Verwaltung geworden. Also das ist jetzt jemand, der auch unter anderem aus politischen Gründen ausgewandert ist.
Eben, der war wahrscheinlich nach dem Ende von der Helvetischen Republik wahrscheinlich ein bisschen desillusioniert und hat das Gefühl gehabt, eben er tut eigentlich seinem politischen Ideal in die USA folgen.
Ja, er hat am Anfang Schwierigkeiten gehabt, hat aber dann doch noch seinen eigentlichen Beruf können umsetzen dort. Hm. Kurz vorher war es der Bernhard Steiner, der bekannt ist. Er war Sohn von einer armen Bauernfamilie aus Sur. Bei ihm ist es ein bisschen schlecht gelaufen. Er hat sein Schiff verpasst und hat damit seine Verlobte und all sein Geld verloren. Er hat sich dann irgendwie durchschlagen und ist dann darauf aber auch mehrmals in seine Heimat zurückgekehrt und hat seine Verwandtschaft auch noch für die Auswanderung verlocken. Also da sehen wir auch schon die ersten Leute, die Verwandte nachgezogen haben.
Der Familiennachzug, wo man heute immer noch Themen ist, oder?
Genau. Dann haben wir zum Beispiel den Samuel Schmid. Der ist auf Amerika gegangen und hat sich als Siedler und Bauer durchgeschlagen. Wir haben den Hutmacher, den Adrian Merck, und seinen Bruder, den Johann Jakob. Der ist zusammen mit einer Gruppe von 114 Personen ausgereist.
Alles Aarauer.
Das sind nicht alles Aarauer
gewesen. Aber die haben sich einfach angeschlossen.
Genau, aber es hat in dieser ersten Auswanderungswelle auch Vereine gegeben, die sich organisiert haben und dann oft in so grossen Gruppen ausgewandert sind. Mhm. Ja, und dann haben wir den Andreas Dietsch, den du auch schon erwähnt hast. Das war ein bisschen ein Spezialfall gewesen, weil er wollte eine neue Kolonie gründen.
In welcher Zeit ist er? Gehört er auch zu den ersten oder so in die zweite Welle, die du gesagt hast?
Der Andreas Dietsch gehört jetzt schon in die zweite Auswanderungswelle. Mhm. Genau. Und er war ein bisschen ein Spezialfall gewesen. Er wollte eine Kolonie gründen, wo er Neu-Helvetien genannt hat. Und die Hauptstadt dieser Kolonie hätte Neu-Aarau heissen sollen. Der Bibliothekar und der Archivar, der Nold Halter, hat in den 1970er Jahren ein Buch zum Andreas Dietsch geschrieben, und aufgrund von dem kann ich dir heute auch ein bisschen ausführlicher über Andreas Dietsch erzählen. Das Buch hat den Titel «Die grossartige Auswanderung des Andreas Dietsch und seiner Gesellschaft nach Amerika». Wir merken uns mal den Titel für später, der wird nämlich noch wichtig. Zuerst, wer war der Andreas Dietsch gewesen? Er ist ebenfalls in recht ärmlichen Verhältnis in Mulhouse aufgewachsen, 1807 geboren dort, und ist so als Handwerksbursche umgezogen, was zu dieser Zeit auch üblich war, und ist so nach Aarau gelangt. Als Gesell von einem Bürstenmacher hat er dann vom Stadtrat 1835 Niederlassungsbewilligung erteilt bekommen und ist an der Belzgasse zum Bürstenmacher Gabriel Hagenauer gezogen. Dort, wo jetzt eben auch die Gedenktafel ist. 1836 hat Andreas Dietsch in Aarau geheiratet, was ihm gemäss der Handwerksordnung die Möglichkeit eröffnet hat, sich als selbstständiger Bürstenmacher auch an anderen Orten niederzulassen. Bevor er in der Metzgergasse ein eigenes Geschäft eröffnet hat, ist er 1838 nach Zofingen gegangen. Und dort hat er dann einen Kontakt geschlossen mit einem Fabrikant Gustav Siegfried und dem Arzt Rudolf Suttermeister. Und das hat seine restliche Zeit sehr stark geprägt, weil die zwei haben sich sehr stark für die frühsozialistische Bewegung interessiert. Andreas Dietsch war seitdem wirklich ein regelrechter Bewunderer von den Frühsozialisten. Also zum Beispiel Saint-Simonist sind da bekannt oder auch Charles Fourier als früher Autor. Das sind auch sehr utopische Gesellschaftsentwürfe gewesen, und das passt auch zu den Ideen, die der Dietsch später verfolgt hat. Er hat dann auch selber zu diesen frühen sozialistischen Ideen geschrieben und hat selber auch Schriften veröffentlicht. Ein Artikel, den er veröffentlicht hat, hat geheissen «Das tausendjährige Reich».
Ui, schwierig, aber ist noch früher als andere aus späterer Zeit mit deren Idee.
Mhm. Ja, und man hört auch da schon so ein bisschen die utopischen Züge raus. Also er schreibt dort drin, dass der Mensch seine Leidenschaften freudvoll soll können nachgehen und dass Habsucht und Ehrgeiz den Mensch im Laufe der Zeit korrumpiert hätte und so Ungleichheit auf der Welt geführt hätte. Also er spricht die Ungleichheiten auch an, wie es auch in der Tradition der frühsozialistischen Schriften anzutreffen war. Der Dietsch sagt auch, dass ohne Habsucht die Erde ein Paradies wäre. Also er macht oft so ein bisschen den Paradiesvergleich. Er schreibt zum Beispiel, Zitat, Menschen, ihr seid doch keine Tiere. Ihr seid für das Gute ebenso wohl wie für das Böse empfänglich. Werft einmal euer Vorurteil, euren Eigennutz von euch und ihr werdet alle, alle glücklich werden. Wenn keiner mehr für sich allein in der Welt stünde und keiner mehr für sich allein zu sorgen hätte, so ließe sich die ganze Erde mit leichter Mühe in einen Blumengarten, in ein Elysium umwandeln. Also auch wieder da sehr utopische Gedanken von Andreas Dietsch.
Also zurück ins Paradies eigentlich.
Genau, und das Paradies, das hat, wie wir auch noch werden hören, mit ziemlich festgefahrenen Gesellschaftsrollen zu tun. Der Dietsch beschwört da sein tausendjähriges Reich auf. Das hat er wie einen Traum beschrieben, also wirklich wortwörtlich wie einen Traum. Also in seiner Schrift dominieren zum Beispiel so eine Art Naturzauber und eine Fruchtbarkeit und auch der Fleiss von der Menschenhand oder von der Muskelkraft. In seinem Reich soll es aber auch mechanische Werkstätten geben von den Handwerkern. Und Frauen und auch Mädchen, so wie er es schreibt, die machen Handarbeit und servieren auch noch Getränke. Genau. Es sollte auf jeden Fall ein Ort von grösster Ordnung und Reinlichkeit sein. Also ich stelle mir da wirklich so, ein bisschen wie bei den Grimmschen Märchen, so eine Werkstattstube vor, wo alle so ein bisschen ihren Platz haben. Vielleicht ist das auch eine Vorstellung, die ich ganz individuell habe. Aber ihr könnt das gerne sonst auch in der Schrift von Dietsch nachlesen. Also viele steht auch abgedruckt im Buch von Nold Halder.
Eigentlich ist es ja, wenn man es einem mit Blick auf die Zeit liest, nachvollziehbar, dass Ordnung, Sauberkeit, geordnetes Leben ein Bedürfnis ist, wenn man ein bisschen auf die Situation ja von diesen Arbeitern teilweise und Arbeiterinnen in der Stadt schaut oder wo sich anbahnt. Er ist ja, du hast jetzt gesagt, in den 30er Jahren hat er es geschrieben, oder?
Mhm. In den 40er.
Anfangs 40. 48 haben wir ja dann auch das kommunistische Manifest von Karl Marx und Friedrich Engels, wo ja auch eigentlich das ankreidet oder beschreibt, wie die Zustände sind. Und das natürlich dann in einer geordneten, ideologisch natürlichen, überfrachtete Gesellschaft dem Abhilfe geschaffen wird.
Ich habe sogar auch noch so ein bisschen mit der Romantik, also jetzt kunsthistorische Epoche, in Verbindung gebracht, wo man also die Industrialisierung als Feind sieht und so die heile und auch unberührte Natur so ein bisschen als Ideal aufbeschwört, was in dem Kontext auch eigentlich noch recht gut wird passen. Im Dietsch seine Schrift, die er veröffentlicht hat, die hat nicht so allzu grossem Aufsehen geführt. 1843, also ein Jahr später, also ein Jahr nachdem der Dietsch seine Schrift veröffentlicht hat, hat es aber noch eine andere Schrift gegeben von einem weitaus prominenteren frühen Sozialist, Wilhelm Weitling. Den Namen hast du vielleicht auch schon mal gehört. Der hat ebenfalls eine sehr politische Schrift veröffentlicht und die hat zu Aufsehen geführt. Und auch der Dietsch und seine Freunde aus Zofingen haben das gelesen und haben dann mit dem Weitling auch in Kontakt stehen und haben sich sogar bereit erklärt, im Weitling beim Aufbau von einer Kommune in Amerika zu helfen. So weit ist es aber nicht gekommen. Der Weitling ist aus politischen Gründen festgenommen worden und ist vom Zürcher Regierungsrat daran gehindert worden, auszureisen.
Das ist ja noch interessant. Im Interesse müssen wir jetzt sagen, wäre doch eigentlich, wenn man ja schon die Armen will weghaben, dass man dann am besten auch die, die bei einem politisch nicht genehm sind, auch gerade loswerden.
Das stimmt. Der Weitling ist aber recht unter Druck gestanden, weil er von Preußen auch verfolgt worden ist und hat zu Recht seine Auslieferung nach Preußen, also in den deutschen Raum, gefürchtet. Und das war wahrscheinlich auch die Absicht vom Zürcher Regierungsrat, ihn auszuliefern.
Mhm. Eben, behalten hat man ihn wahrscheinlich umwählen, einfach an einen anderen Ort hinschieben. Genau.
Ja. Ja, die Aarauer Gruppe, beziehungsweise die Aarauer und Zofinger Gruppe, die wollten aber handeln und ihre Traumetat umsetzen. 1843 hat Dietsch erneut eine Schrift mit dem Titel «Die Gründung von Neuhelvetia» veröffentlicht. Er hat dort einen Plan verfasst, wie die Auswanderungsgemeinde funktionieren soll. also wo er auch wirklich die Rollenbilder beschreibt und wie er sich das auch finanziell vorstellt. Es war jedoch schwierig, Anhänger für sein Projekt zu gewinnen, weil ja, der Dietsch hat auch Geld verlangt. Also jedes Reisemitglied hat zum Beispiel 100 Franken müssen vorschiessen. In dieser Zeit waren das ungefähr 8 Monatslöhne gewesen, also einfach so als
Grössenordnung,
genau. Das ist auch leider noch kurz, oder leider für den Dietsch kurz vor dem Einsetzen von staatlichen Unterstützungsgeldern gewesen. Trotzdem hat sich dann im Gasthof Engel in Oberentfelden eine Gruppe von 60 reisewilligen Menschen zusammengefunden, um mit dem Dietsch die Ausreise und die verbindlichen Statuten für die Gründung von so einer Kolonie zu beschliessen. Ziel war, das Tal vom Osage River in Missouri, wie du am Anfang auch schon gesagt hast, das ist westlich von St. Louis, eine heute grössere Stadt. Der Dietsch hat auch schon einiges von dem Ort gewusst und hat recht genau beschreiben, was die Leute dort etwa wird erwarten. Und eine erste Reisegruppe hat sich um Andreas Dietsch aufgemacht und 1844 den Bestimmungsort erreicht. Der Dietsch hat einen ausführlichen Reisebericht verfasst. Wir haben ja auch schon mal eine Folge gemacht über Reiseberichte, darum ersparen wir uns jetzt mal, da ausführlich darauf einzugehen.
Es sind natürlich andere Vorzeichen, aber du willst natürlich auch davon erzählen, was aus seiner Utopie geworden ist oder wird.
Ja, eben, also es ist durchaus spannend, all das durchzulesen. Er erzählt irgendwie von mühsamen Fahrten über Pflastersteine in Frankreich und was auch immer noch dazugehört hat zu dieser Reise. Wo die Gruppe angekommen ist, hat sie dann tatsächlich damit angefangen, eine Siedlung aufzubauen. Das Projekt war aber von Anfang an überhaupt nicht von Erfolg gekrönt. Eben die Reise war sehr kräftezehrend. Das hat schon zu vielen frühen Todesfällen geführt in der geschwächten Gruppe. Da sind auch Krankheiten dazugekommen, die übrigens bei sehr vielen Menschen, die in die USA emigriert sind, vorgekommen ist. Und dann auf all das aber ist auch noch der Winter sehr früh eingebrochen, was den Bau von dieser Siedlung noch zusätzlich erschwert hat. Die Gruppe hat auch nicht nur aus starken HandwerkerInnen bestanden, sondern aus vielen Kindern und Verwandten von Reisenden, die nicht unbedingt sich gewöhnt sind, den ganzen Tag zu arbeiten oder den ganzen Tag handwerklich zu arbeiten. Und irgendwann im Frühjahr 1845, man weiss nicht genau wann und wieso, ist dann auch der Andreas Dietsch selber gestorben. Also recht gleich darauf, ab er in Amerika angekommen ist. Worauf die Siedlung sich auch aufgelöst hat und sich einzelne Mitglieder auf eigene Faust durchgekämpft haben. Also es gibt auch noch Berichte von Leuten aus dieser Siedlung, die dann an anderen Orten neue Siedlungen versucht haben zu gründen. Aber die Siedlung Neu-Helvetia mit der Hauptstadt Neu-Aarau, die hat ab dann ein Ende gefunden und ist wirklich nur ganz kurz die Hoffnung gehabt, dort aufzublühen. Trotzdem gibt es aber einen Grundbucheintrag, der die Gründung von Neu-Aarau beleidigt. Also der Hobbyhistoriker, der Rudolf Itte aus Küttingen, der hat sich vor gut 10 Jahren auf die Spurensuche gemacht und tatsächlich einen Eintrag New Aarau mit einem angeschrieben gefunden und das auf einer offiziellen Karte ausfindig gemacht. Die Historical Society of Osage County ist dann 2014 sogar in Aarau zu Besuch gewesen und hat dann eben mit der Stadtregierung zusammen die Gedenktafel für Andreas Dietsch angebracht. Also, juhui, wunderbar, Aarau hat namentlich einen Teil als Siedlungsgeschichte der USA gehabt und dort auch etwas beiträgt. Und eben, wir holen uns jetzt nochmal den Titel von dem Buch in Erinnerung. Die grossartige Auswanderung des Andreas Dietsch. Also, grossartig, wunderbar. Klar, ich finde es schon auch ein bisschen lustig, dass es ein New Aarau wirklich gegeben hat. Aber in der Erinnerungskultur vom 20. Jahrhundert sind oft halt nur so die aufregenden Geschichten, die lustigen Anekdoten und Errungenschaften von den Siedlungsgesellschaften beleuchtet worden und eben so die Auswanderungsgeschichten von Menschen aus dem Aargau, die ja eigentlich nur einfach arm gewesen sind und ein neues Leben haben wollen gründen.
Und es ist ja einfach immer so ein bisschen nette, eine gute Geschichte, wenn man erzählen kann, es gibt im Fall von irgendeiner Kleinstadt im Mittelland auch noch eine neue Version irgendwo in Amerika. Oder es hätte mal eine gegeben. Das erzählt sich ja noch gut. Also passt ja schön, eben, wie du sagst, so ein bisschen die Form von Erinnerung.
Genau, und ich habe das ja jetzt auch ein bisschen so erzählt. Eben, ich habe auch so von Siedlung geredet. Was aber auch Teil von dieser Siedlungsgeschichte war, sind zum Beispiel erstens schon mal tausende Menschen, die ihren Tod gefunden haben auf dieser Reise nach Übersee. Und dann auch das Zielland, also die USA, auf dem Fundament von Sklavenarbeit errichtet worden ist. Und das haben die SiedlerInnen auch gewusst. Also der Dietsch zum Beispiel, ich habe ja vorher erwähnt, der hat schon sehr viel gewusst über das Land, wo er her will. Er hat zum Beispiel geschrieben, das sei 42 Mal grösser als die Schweiz, hat ungefähr 240'000 Einwohner, wo darunter auch über 50'000 SklavInnen dazugehören. Er hat dort noch einen anderen Begriff gebraucht als SklavInnen, aber er hat SklavInnen gemeint. Mhm. Oder auch zum Beispiel der Aarauer, der Samuel Schmid, den ich auch kurz erwähnt habe am Anfang. Der war nicht nur ein Farmer, sondern hat in Texas auch eine eigene Baumwollplantage mit SklavenarbeiterInnen, die er auf dieser Plantage besessen hat. Die Siedlungen und die Expansion haben auch einen Genozid als Folge gehabt. Der Genozid von der ursprünglichen Bevölkerung in Amerika oder von den ganz vielen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen in Amerika, wo auch Aargauer Auswanderer eine Rolle gespielt haben.
Hat es noch mehr in dem Fall, wo wir jetzt dazukommen?
Genau, ich möchte jetzt auch noch, um dieser Geschichte gerecht werden, auf die nicht so lustigen Kapitel von dieser Auswanderungsgeschichte zu sprechen kommen. Du hast mir auch mal einen Namen oder mir einen kleinen Tipp gegeben und einen Namen erwähnt, den Johann August Sutter. Ich glaube, du hast mir den mal. Genau, und ich bin dem seiner Geschichte noch ein bisschen nachgegangen. Also es ist so einer, der so ein bisschen ein Prominenzbeispiel dargestellt hat. Der ist ursprünglich kein Aargauer, aber er war Angestellter in einer Aarburger Tuchhandlung, wo er geschäftet hat und hat sich dann hoch verschuldet und hat das Ziel aufgrund von dieser Verschuldung verfolgt, in Amerika eine Siedlung zu gründen. Lustigerweise auch mit dem Namen Neuhelvetien, also wie der Andreas Dietsch. Er hat ein bisschen mehr Erfolg gehabt, also er ist nicht zwei Jahre nach dem Aufbau von der Siedlung gestorben. Er ist aber auch äußerst skrupellos vorgegangen bei dieser Siedlungsgründung. Er hat sich in Missouri als Geschäftsmann zuerst versucht durchzuschlagen und hat sich dort auch am illegalen Pferdehandel beteiligt. Und ist auch mit dem gescheitert und hat sich dort wieder verschuldet und hat auch dort von seinen Gläubigern müssen flüchten. Und ist dann nach Kalifornien gelangt, wo damals noch der Kolonialmacht Mexiko gehört hat. Und dort hat er ein Fort errichtet, also so eine Art befestigte Siedlung, und hat die Kolonie oder das Fort Neu-Helvetien genannt. Wo er die Kolonie errichtet hat, hat er sich auf der Seite von Mexiko auch im Kampf gegen die indigene Bevölkerung beteiligt und hat dort unter anderem auch am Menschenhandel von indigenen SklavInnen verdient. Also nicht nur Menschen vom transatlantischen Dreieckshandel sind versklavt worden, also Menschen, die von der afrikanischen Westküste nach Amerika verschifft worden sind, sondern auch die indigene Bevölkerung in Amerika. Der Sutter hat dann sogar eine Art eine eigene Privatarmee aufgestellt aus indigenen Soldaten und hat mit denen auch umliegende Dörfer ausgeraubt und mit denen seinen Bestand von Sklaven vergrößert. Und nach der Einnahme von Kalifornien durch die USA oder durch die US-amerikanische Armee ist dann im Sutter sein Fort unter die US-amerikanische Kontrolle gekommen. Die Massenzuwanderung durch Goldsuchende, was auch bekannt ist unter dem Namen Gold Rush oder Gold Rush, hat dann zu der Okkupation von seinem Fort geführt. Die Siedlung hat aber überlebt und ist dann auch zu einer Stadt gewachsen. wo früher im Sutter sein Fort war, ist heute die Stadt Sacramento. Der Sutter ist in der Vergangenheit auch schon als Gründer von dieser Stadt bezeichnet worden.
Soviel ich weiss, hat er auch eine Statue bekommen, die dort gestanden ist und die mittlerweile aber aus den Gründen, die du jetzt auch genannt hast, aufgrund von dieser Geschichte, wie er dort geschaltet und gewaltet hat, entfernt worden ist wieder.
Genau, also bis 2020 hat die Statue vom Sutter an die Siedlungsgeschichte erinnert und im Zug von der Black Lives Matter Bewegung ist die Statue dann abgebrochen worden, weil man es nicht toleriert hat, dass der Sutter eigentlich als Held oder als erfolgreicher Siedler zelebriert wird. Ja, der Sutter hat bereits zu seinen Lebzeiten übertriebene Abenteuergeschichten geboten, wo in der Schweiz zum Teil auch unkritisch tradiert worden sind, also nicht nur in Sacramento. Zum Beispiel noch in den frühen 1980er Jahren hat die Ausstellung «Swiss in American Life», die von der Pro Helvetia mitfinanziert worden ist, den Sutter als «Grossen der Schweizer Geschichte» bezeichnet. Und mit den finanziellen Mitteln vom kantonalen Lotteriefonds von Basel-Land ist auch der Richtung von dem Sutter-Denkmal in Sacramento finanziert worden. Also Basel-Land ist der Herkunftsort vom Sutter. Genau, und wie schon gesagt, ist dann 2020 die Statue wieder abgebrochen worden. In der Heimatgemeinde vom Sutter, im baselländischen Rühnenberg, das ist gerade ähnlich der Schafmatt, steht bis heute ein Gedenkstein zum Sutter, wo eine Art die glorreiche Erinnerungskultur fortführt. Die ist mal mit einem blutverschmierten Laken, auch im Zusammenhang von der Black Lives Matter Protest von der JUSO, überzogen worden, so als Protest gegen die Erinnerungskultur. Wo dann halt auch hat wollen darauf hinweisen, dass die Geschichte von den Aargauer, oder ja in dem Fall baselländischen Auswanderer, eben nicht nur so Heldengeschichten gewesen sind. Und zum Beispiel auch, also gerade auch der Aufbau von diesen Siedlungen ja nicht nur durch die Einwanderer stattgefunden hat, sondern auch durch die indigene Bevölkerung selber. Mir ist mit dem wichtig, einerseits darauf hinzuweisen, dass eben die Erinnerungskultur nicht nur auf die Heldengeschichten soll fokussiert sein. Darum habe ich jetzt auch noch eben so die andere Seite kurz angesprochen. Aber insgesamt zum Abschliessen finde ich es auch wichtig, dass überhaupt die Aargauer Migrationsgeschichte beleuchtet wird. Und ich finde, die sollte auch stärker ins Gedächtnis gerufen werden. Gerade zu Zeiten wie heute, wo ja Migration auch immer wieder zum Politikum wird und man eine bestimmte Vorstellung von Migration hat, wo je nachdem auch einfach so alles gegeben wahrgenommen wird und man die Geschichte vielleicht nicht immer im Hinterkopf hat, dass gerade in Aarau auch mal viele Leute in Not waren und aufgrund von dem haben müssen auswandern, obwohl wir heute vor allem über Zuwanderung in die Schweiz reden.
Ich denke, das ist sehr ein wichtiger Punkt. Und jetzt über Denkmäler diskutieren, ich glaube, das macht gerade ein grosses Kapitel auf, wie man mit denen umgeht. Aber ich glaube, auch unabhängig davon ist wichtig, an diesen Denkmälern, dass man darüber redet und dass man denen auch ein neues Framing kann geben kann, wie du das jetzt auch gemacht hast. Und gerade bei diesen Auswanderergeschichten, wie du jetzt erzählt hast von diesen Aargauer und Andreas Dietsch, dass das natürlich schon auch schwierig ist, rein vom Beurteilen, gerade er, wo je nachdem auch aus einer gewissen Not oder viel aus einer Not da gegangen sind und wirklich auch fast dazu genötigt, das Land zu verlassen, also wirklich Personen non grata gewesen sind und nachher dann aber auf dem Weg in Amerika sich ein neues Leben aufzubauen, natürlich selber dort auch wieder, je nach Situation natürlich und Ort, auch wieder zu zweifelhaften Taten geschritten sind, oder? Also ja, dort nicht einfach unberührtes Land für ihr neues Leben oder ihre Utopie genommen haben, sondern Land, wo man dort auch Leute weggenommen hat. Und das macht es, glaube ich, noch schwierig, dass man irgendwie so aus der Sicht da sein, auch als Opfer kann sehen von Umständen und von Lebensbedingungen. Und auf die andere Seite aber auch dort wieder, wie du es auch gesagt hast, ihnen teilweise sehr bewusst ist, dass sie in ein Land kommen, wo es eine Sklaverei gibt und das in Kauf nehmen und aufgrund von dem ihre neue Existenz aufbauen.
Mhm. Genau, und ich habe ja jetzt auch nicht den ZuhörerInnen ein schlechtes Gewissen einreden. Ich habe mich ja auch erfreut an diesen spannenden Geschichten und ich finde es auch nach wie vor eigentlich noch lustig, eben, dass man in Aarau auch gedenkt, dass man irgendwie einen Bezug zu Amerika hat, eben mit dem Amerika-Schild oder dieser Tafel an der Pelzgasse. Geschichtswissenschaft hat vor allem jetzt im 21. Jahrhundert auch viel dazu beigetragen, dass die Geschichte vollständig versucht zu erzählen und eben nicht nur so die lustigen Geschichten, sondern...
Und nur Pioniergeschichte und was das für mutige Helden und Abenteurer sind, sondern eben so ein bisschen die Täterrolle, die man ihnen eben jetzt im Fall vom Sutter auch kann zuschreiben, oder?
Genau, ja. Und ich hoffe, dass du jetzt hast können... dich erfreuen ab dieser Geschichte, aber ich hoffe auch, eben, dass ich dazu anregen kann, sich vielleicht noch mehr zu dem Thema zu informieren. Es gibt zum Beispiel eine Webseite, die sich mit dieser Statue-Thematik in der Schweiz befasst. Ich kann die sonst dann auch noch auf Instagram verlinken. Die könnt ihr auch mal anschauen. Und ja, es gibt ganz viel Material zu diesen Themen, wo man sich noch weiter beschäftigen kann. Aber ich tue das mal nicht uns zur Aufgabe machen, sondern tue das auch den ZuhörerInnen überlassen, dass sie sich mit dieser Thematik beschäftigen können, wie sie wollen.
Was ich interessant gefunden habe, ist eigentlich der Hintergrund vom sozialistischen Weltbild, das er in dem Fall hatte. Das war mir gar nicht bekannt gewesen, dass er da wirklich so eine Utopie verfolgt hat. Und das hast du ja auch am Anfang bei den Gründen nicht genannt. Also Leute, die irgendwie eben so politische Ideologien oder Ideal wollen verwirklichen. Das gibt es ja im Religiösen damit, wo ja so ein bisschen bekannt sind, Amishi oder Mennoniten, wo sich niederlassen und eigentlich dort abgeschlossen können, ihren Vorstellungen entsprechend leben. Und dass das aber in dem Fall auch in sozialistischen Kreisen ein Thema war, das habe ich jetzt auch viel zu wenig gewusst.
Genau, also das ist vielleicht auch noch erwähnenswert, dass gerade zum Beispiel die Rezeption von diesen saint-simonistischen Texten oder auch von Charles Fourier auch das so ein bisschen als sektenhaft beschrieben haben, die Ideologien oder das so das Kommunenhafte. Und ich habe also jetzt im Lesen von dieser Literatur auch noch spannend gefunden, dass das wirklich auch jetzt in diesen Fällen dazu geführt hat, das in Tat umzusetzen und wirklich so eine Art utopische Gesellschaft mittels einer Kommune aufzubauen.
Wo sind die Texte verfügbar? Sind die auch Open Source im Internet oder findet man die in der Kantonsbibliothek Aargau oder in der...
Ja, also im Buch von Nold Halder wird recht viel abgedruckt. Es gibt im Staatsarchiv auch noch viele Quellen über Briefe und so weiter zum Andreas Dietsch. Ja, aber ich bin noch überrascht, dass der Nold Halder recht viele Quellen aus dem Staatsarchiv verwendet hat. Und eben, wenn man sich für die Geschichte noch tiefer will in die Geschichte eintauchen, dann lohnt sich ein Besuch im Staatsarchiv Aargau. Ja, gut, jetzt habe ich gerade noch ein bisschen Werbung gemacht für das Staatsarchiv. Und ich schließe somit meine Geschichte ab. Und wie immer freue ich mich auf deine Geschichte nächsten Monat und verabschiede mich.
Danke vielmals, Manuel. Sehr spannend gewesen. Hast mir meinen Horizont einmal mehr erweitert. Und bis zum nächsten Mal.
Ciao, Simon.
Ciao.